Der Wochenspruch der Herrnhuter Brüdergemeinde für die heute beginnende Woche lautet: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Guten Morgen und Gottes Gnaden an diesem Sonntag für uns alle. Mein Name ist Olaf Peters, ich bin vom Anders-Team und neben mir, das ist Susanne Ringeisen, die Ihnen in der Anmoderation schon kurz als Hospizschwester vorgestellt wurde. Ich möchte am Anfang unserer Dialogpredigt dir, Susanne, allerdings die Gelegenheit geben, dich noch etwas näher, ein bisschen genauer vorzustellen. Vorab von mir, du bist verheiratet, dein Mann Markus singt und spielt heute Gitarre bei uns. Du hast 4 Kinder und, das weiß ich aus unseren Vorgesprächen, du bist oder hast ursprünglich eine Ausbildung zur normalen Krankenschwester gemacht und hast dann auch als solche gearbeitet. Erst später bist du Hospizschwester geworden. Man könnte also etwas überspitzt sagen, du hast dich von der Pflege und Betreuung kranker Lebender hin zur Pflege und Betreuung kranker Sterbender bewegt. Warum? Was war die Motivation und wie war der Werdegang dahin?
Von der normalen Krankenschwester zur Hospizschwester, wie geht das? Ja, Olaf, außer einer umfangreichen Weiterbildung zur Palliativfachkraft, wie das richtig heißt, ich glaube, den Ausdruck Hospizschwester gibt es gar nicht wirklich, okay, sehe ich da keinen Unterschied. Es hat mich allerdings schon während meiner Ausbildung zu den Sterbenden hingezogen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit. Da wurde ein sterbender Patient in das Badezimmer geschoben, weil es eben keine Räume gab im Krankenhaus und da, wo 3 Patienten in einem Zimmer liegen und die anderen genesen sollen, da ist kein Platz für das Sterben. Einen angemessenen Raum gab es aber auch nicht. Das hat mich damals schon als junge Frau sehr, sehr bewegt. Ich denke aber, dass sich das in meiner Seele verankert hat, dass das schon viel älter ist. Ich glaube, man nennt es Berufung. Man wird wohl damit geboren.
Okay. Gut. In die Predigt möchte ich einsteigen, indem ich dir die gleiche Frage stelle, die wir eben Ihnen auch gestellt haben in der Bildmeditation. Welche Vorstellung hast du vom Tod? Allerdings würde ich diese Frage gern mit einem Zitat ergänzen. Dieses Zitat ist ein Textfetzen aus einem Lied, das ich vor über 30 Jahren mal gehört habe. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Lied heißt oder geht, geschweige denn, dass ich den Rest des Textes kenne. Das Einzige, was hängen geblieben ist, ist diese Textzeile und die lautet: Und viel mehr Blumen während des Lebens, denn auf den Gräbern sind sie vergebens. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass heute hier alle diesem Satz zustimmen, vor allem wahrscheinlich die Damen, inklusive meiner Liebsten, der ich viel zu selten Blumen schenke. Wenn ich jetzt einen Blumenstrauß hätte, war? Nein, ich brauche den Präsenter. Ich habe das Gerät hier vergessen. Aber in diesem Satz liegt halt auch so eine Abwertung drin, eine Abwertung des Todes drin, auf den Gräbern sind sie vergebens. Darum die Frage an dich: Welche Vorstellung hast du vom Tod und ist der Tod wirklich etwas, das wir nicht begehren, nicht ehren sollten oder also im Sinne von, es ist vergebens?
Zunächst mal, ich bekomme auch gern Blumen geschenkt und zwar am liebsten die Schnittblumen, die so gar keinen anderen Sinn haben, als schön zu sein und Wertschätzung zu zeigen. Allerdings kann ich dir nicht ganz zustimmen. Ich finde nämlich die Blumen auf den Gräbern nicht vergebens. Auch sie drücken eine Wertschätzung aus, den Wert, den wir dem Verstorbenen zumessen und das dem Gedenken an ihn. Und ich bin der Meinung, dass diese Wertschätzung und dieses Gedenken dem Leben dient.
Okay. Damit haben wir ein bisschen was zum Thema Tod gehört und auch zur Grundhaltung von Susanne Ringeisen zu diesem Thema, was, glaube ich, nicht ganz unwichtig ist, um die Aussagen in unserer Predigt dann zu verstehen oder richtig einordnen zu können. Denn Tod und Sterben sind zweierlei. Und der erste Teil des heutigen Themas lautet schöner Sterben. Zwar scheint auch der Tod ein Prozess zu sein, wie man immer wieder in neuen Büchern und Studien zum Thema Nahtoderfahrung mittlerweile auch wissenschaftlich belastbar nachlesen kann. Aber dieses Thema wollen wir heute nicht besprechen, weil wir uns sonst wahrscheinlich zu sehr verheddern würden und keines der Themen dann richtig bearbeiten oder keinem der Themen gerecht werden würden. Uns geht es heute um das Sterben, also die Zeit, die zum Tod hinführt. Und damit ist hoffentlich auch klar, dass wir hier heute nicht über plötzliche Todesfälle sprechen können, also zum Beispiel durch einen Unfall oder plötzliches Herzversagen. Wir wollen über das natürliche Sterben sprechen. Das, was, wie wir meinen, auch die Verse meinen, die im Bibelbuch Prediger, das auch als Kohelet oder Prediger Salomo bekannt, im Kapitel 3 stehen. Übrigens, diese Verse, die haben Sie eben gerade schon im ersten Song gehört. Der war von Peter Maffay und der hat sich hier ganz ungeniert in der Bibel bedient. Und hier haben wir dieses Zitat, um das es uns geht. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Einpflanzen und ausreißen, töten und Leben retten, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen. Und so geht es weiter und weiter, ganz viele Dinge, die das Leben beschreiben. Uns geht es aber heute, oder das Thema unserer Predigt ist natürlich heute der Vers 2. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Worte an uns und ich bitte dich, lass sie uns in deinem Geist verstehen und in deinem Geist darüber nachdenken. Amen. Was mir auffällt an diesem etwa 2200 Jahre alten Bibelvers ist, dass auch hier schon von einer Zeitspanne gesprochen wird. Sterben hat seine Zeit. Zwar heißt es im Vers vorher, alles Vorhaben hat seine Stunde, seinen Moment, das meint natürlich einen Zeitpunkt, aber dem ist nicht so. Diese Worte, hat seine Zeit, könnte man auch übersetzen oder verstehen als braucht seine Zeit. Und das ist eben genau so. Sterben braucht eine Zeit. Und Susanne, deine Arbeit besteht aus dieser Zeit, diese Zeit zu gestalten im Hospiz. Und da möchte ich dich jetzt bitten, was sind denn so immer gleiche Dinge, die das Sterben ganz allgemein für uns alle ausmachen?
Ja, danke, Olaf. Zunächst auch mal von mir nochmals ein herzliches Willkommen. Sie sind mutig, denn Sie sind hier. Sie stellen sich dieser schweren Frage, was kommt vor dem Tod? Und wer bin ich nun, dass ich vor Sie hintrete? Nun, der Olaf sagte schon, ich bin Ehefrau, ich bin Mutter von 4 Kindern, ich bin 53 Jahre alt, ich bin Krankenschwester mit einer Zusatzausbildung und ich arbeite fast 10 Jahre im stationären Hospiz Elias. Obendrein habe ich seit 3 Jahren eine Ausbildung zur systemischen Beraterin und arbeite in eigener Praxis. Aber qualifiziert mich das? Qualifiziert mich das, mit einer solchen Frage vor Sie hinzutreten? Braucht es eine Qualifikation? Ich denke nicht, denn es ist eine Frage, die so alt ist wie die Zeit und sie ist an uns alle gestellt. Im Psalm heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und um dem näher zu kommen, fangen wir vom Ende her an, von hinten. Wir schauen vom Ziel aus auf den Start und den Weg. Was haben Sie für ein Bild vom Sterben? Zunächst, was erwartet Sie in den nächsten Minuten? Ich werde Ihnen einen kurzen Abriss des Hospiz Elias vorstellen. Ich möchte dann mit Ihnen in die Tiefe gehen, was den Sterbeprozess eines Menschen betrifft. Dazu werde ich die Rolle des Angehörigen oder der Angehörigen beleuchten. Ich werde eingehen auf die Bedürfnisse und die Symptome Sterbender. Ich werde mit Ihnen die Frage beleuchten, was geschieht mit uns in der letzten Lebensphase? Und was hat das Sterben mit dem Geborenwerden zu tun? Und was hat das Sterben mit dem Leben zu tun? Das Hospiz Elias. Wer wird aufgenommen? Schwerstkranke und sterbende Menschen. Es kommt eine Definition mit einer unheilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung, bei denen eine stationäre Krankenhausbehandlung nicht erforderlich und eine ambulante Versorgung nicht möglich ist. Das kann man jetzt kurz zusammenfassen. Auch wenn eine Krankheit grundsätzlich nicht mehr heilbar ist, kann noch viel gegen das Leiden getan werden. Wir haben da einen Satz im Hospiz, irgendwas geht immer. Und damit Sie so etwa wissen, wo sich das Hospiz Elias befindet, es ist Teil der St. Dominikus Stiftung in Speyer. Die haben so ein paar Krankenhäuser und ein paar Schulen. Und bei den Krankenhäusern, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, klein geschrieben, da ist neben dem St. Marien- und Anna-Stiftskrankenhaus auch das Hospiz Elias in der Reihe. Was ist diese Hospizidee, die sogenannten Säulen der Hospizbewegung? Das Wort Hospiz kommt aus dem Lateinischen und heißt Herberge. Denn das Hospiz möchte Herberge sein für sterbenskranke Menschen. Und im Mittelpunkt dieser Hospizarbeit steht dieser Mensch, der sterben wird, und seine Angehörigen mit ihren besonderen Bedürfnissen und Rechten. Ich möchte mit Ihnen entlang gehen an diesen Säulen, anhand der Dimensionen des Leides, die wir durchmachen als Menschen. Und da kommt zu der psychosozialen Begleitung ein umfangreicher Aufnahmeprozess. Wir arbeiten viel mit der Biografie dieses Menschen. Wer ist er? Was hat er gearbeitet? Wo kommt er her? Wurde er vielleicht mal vertrieben? Wir haben eine Trauerbegleiterin und Psychologin im Team. Und wir geben Hilfen auch bei Betreuungsregelungen. Und worauf zielt diese psychosoziale Begleitung ab? Auf das soziale Leid. Bei diesen Menschen geht es um Isolation, um Abschiede und um Trauer. Die spirituelle Begleitung, Gesprächsangebote. Und zwar jeder, der im Hospiz arbeitet, ist gefragt. Die Hauptamtlichen, die Ehrenamtlichen, alle, die da sind. Worum geht es da in diesem spirituellen Leid? Es ist Leid, das man nicht einordnen kann. Da brechen Lebenskonzepte zusammen. Da kommen Zweifel. Trägt mich mein Glaube? Ich hadere vielleicht mit Gott. Ich bin einsam. Und die Trauer darüber, was habe ich alles nicht gelebt? Dem psychischen und physischen Leid setzen wir die palliative Pflege und die palliative Medizin entgegen, weil eine so massive Erkrankung wie die, die diese Menschen zeigen, die bei uns sind, die zeigt auch heftige Symptome, zunehmende Schwäche, zunehmende Abhängigkeit. Da muss Hilfe angenommen werden. Hilfe bei allen Aktivitäten des täglichen Lebens. Und auch hier noch einmal der Satz, der so ganz und gar über der palliativen Pflege und der palliativen Medizin steht. Wenn nichts mehr zu machen ist, kann man immer noch viel tun. Das Maß allen Tuns ist die Lebensqualität. Ich habe Ihnen noch mal eine Definition mitgebracht. Sterbebegleitung ist Begleitung eines Weges, den ein anderer geht, ohne einzugreifen in die Länge oder Richtung dieses Weges. Das gilt für uns Mitarbeiter im Hospiz, aber auch für Sie in Ihrem Umfeld. Jeder Mensch, der ein Begleiter ist, für den gilt dieses Wort. Und noch nicht mal nur im Sterben, bei allen Begleitungen. Und wir Mitarbeiter im Hospiz Elias sind da vielleicht mit den Hebammen zu vergleichen. Wir können die Bedingungen optimieren, wir können schauen, dass der Übergang möglichst gut gelingt. Aber mit all unserem Wissen und Können sind wir Begleiter. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Hospiz Elias kann 8 Patienten aufnehmen. Die durchschnittliche Verweildauer liegt bei etwa 21 Tagen. Wir betreuen zu fast 90% Krebspatienten. Unsere Hauptaltersgruppe liegt so bei Mitte 50 bis Mitte 60 Jahren, wobei unser jüngster Patient 28 Jahre alt war und unsere älteste knapp über 90. Unser Leben steht unter einem großen Spannungsbogen. Wie schon in dem Eingangslied angeklungen, werden und vergehen, Geburt und Tod, geboren werden und sterben. Und dazwischen leben wir unser kostbares Leben, und zwar im Angesicht der Endlichkeit. Es ist schön, sich das einmal bewusst zu machen, dass es überhaupt keine Sehnsucht und keine Träume gäbe, wenn unser Leben nicht endlich wäre. Kommt ein Kind zur Welt, sind wir dankbar, staunen, sind voller Freude. Und gleichzeitig werden wir auch daran erinnert, dass dieses Leben, dieser Lebensbogen gerade beginnt. Und wie weit ist mein Leben vorangeschritten? Wie weit bin ich in meiner Lebenszeit? Du sagtest es schon, Olaf, vorhin, ich bin Mutter von 4 Kindern. Das Gebären ist mühsam. Man könnte es schwer nennen. Und auch das Sterben scheint schwer zu sein. Ich kann es nur aus der Draufsicht sagen, denn ich lebe, ich habe diesen Übergang nicht vollzogen. Genauso wie sich mein Eintritt in die Welt, meine Geburt, meiner bewussten Erinnerung entzieht. Zusammen mit meinem Team durfte ich viele Menschen begleiten. Es sind schon über 1000 in den 10 Jahren. Und ich durfte oft zugegen sein, wenn ein Mensch diese Welt verlässt. Ich durfte also dabei sein, wenn ein Mensch die Erde betritt. Und ich durfte dabei sein, wenn ein Mensch die Erde verlässt. Es ist die gleiche Energie, die gleiche unfassbare Größe. Die Angehörigen. Sicher haben viele von Ihnen, die hier in diesem Raum anwesend sind, schon einen nahestehenden Menschen begleitet. Begleitung eines Weges, den ein anderer geht, ohne einzugreifen in die Länge oder Richtung dieses Weges? Und wo bleibe ich da? Wie finde ich meinen Weg in diesem unwegsamen Gelände? Da gibt es positiv wahrgenommene Aspekte, genauso wie negative. Zunächst die positiven. Wir kommen einander in der letzten Lebensphase vielleicht noch einmal ganz nah. Da habe ich die Kraft und auch die Möglichkeit zu pflegen, zu begleiten. Vielleicht kann mein Angehöriger im häuslichen Bereich bleiben. Und Pflege kann aus Liebe und Zuneigung geschehen. Ich spüre, dass ich eine Herausforderung annehmen kann und sie meistern kann. Ich kann auch eigene Stärke spüren in der Begleitung eines Sterbenden. Und ich kann vielleicht auch Empfangenes zurückgeben. Und was ist jetzt eher negativ? Oft schreitet so eine Erkrankung sehr rasch fort. Und die Krankheit lässt gar keinen Raum. Es ist eine hohe zeitliche Belastung. Die Pflege eines Sterbenden ist eine körperlich anstrengende Arbeit. Vielleicht habe ich auch niemanden, der mich unterstützt. Plötzlich ist die Rolle verändert. Da liegt vielleicht meine Mutter, ich bin die Tochter. Das war doch früher immer anders, da hat doch sie mich versorgt. Dazu kommt die eigene Trauer. Und wir kommen an dem Denken, an unser eigenes Sterben nicht vorbei. Zu den Bedürfnissen der Sterbenden. Ganz viele mögen Berührung, mögen körperliche, menschliche Nähe. Und der erste Satz, den ich im Aufnahmegespräch oft höre, ist: Ich möchte keine Schmerzen haben, schmerzfrei sein und keine Angst haben, nicht alleine sein. Ich möchte in meiner vertrauten Umgebung bleiben. Wenn Menschen ins Hospiz kommen, sage ich zu den Angehörigen oft: Es ist gut, das Sie Ihren Angehörigen gebracht haben. Jetzt können Sie ganz und gar das tun, was nur Sie tun können, nämlich Sohn oder Tochter oder Bruder oder Schwester sein. Und uns, Hauptamtlichen oder Ehrenamtlichen, das Pflegen und das Drumherum überlassen. Zu den Symptomen sterbender Menschen. Da ist zunächst Hunger und Durst, da ist scheinbar Orientierungslosigkeit, oft ist da Atemnot, Schmerz, Unruhe und Angst. Im Folgenden möchte ich diese Symptome ein klein bisschen näher beleuchten. Hunger und Durst, das Essen und das Trinken, das, was uns Lebenskraft gibt, was uns befeuert, was uns weiterlaufen lässt, das dreht sich um in der letzten Lebensphase. Da ist auf einmal weniger mehr. Da geht es vielleicht nur noch um das Schmecken, nicht mehr um das Ernähren. Es hat mal ein kluger Pflegeforscher gesagt, ein Mensch, der nicht schluckt, obwohl er schlucken kann, hat keinen Durst. Und oft begegne ich von Angehörigen der Frage, aber mein Angehöriger, der verhungert doch jetzt oder der verdurstet doch jetzt, wenn wir ihm nichts geben. Und da gibt es diesen Satz, den ich schon so oft gesprochen habe und an dem ich mich aber auch nie gewöhne. Ihr Angehöriger stirbt nicht, weil er nicht isst, sondern er isst nicht, weil er stirbt. Dieses Thema Essen und Trinken, Hunger und Durst nimmt einen ganz großen Raum in der Begleitung der Patienten und der Angehörigen ein. Die scheinbare Orientierungslosigkeit, viele verschiedene Ursachen, organische Ursachen, oft ist es ein Tumor geschehen im Gehirn oder in der Leber, die da nicht mehr entgiften kann. Aber auch Metaphern, eine Übergangssprache. Wenn dann ein Patient zu mir sagt, ist denn mein Koffer schon gepackt? Dann weiß ich, dass er nicht seinen Koffer meint, mit dem er wieder heimgehen will. Oder die Frage, ist die Landebahn frei? Die hat dann auch nicht unbedingt was mit dem momentanen Geschehen zu tun. Sie ist eine Metapher. Mein lieber Bruder, den ich vor etwa einem Jahr begleiten durfte, hat die Metapher verwandt, ich warte noch auf meine Hemden. Die Atemnot, ein Symptom, das kaum auszuhalten ist. Sie sind jetzt ja viele. An dieser Stelle mache ich gerne ein Experiment. Das bitte ich Sie einfach mal zu Hause zu machen. Nehmen Sie sich so ein kleines Trinkröhrchen und atmen Sie nur über dieses Trinkröhrchen ein und aus. Und dann versuchen Sie mal aufzustehen, irgendetwas zu tun, sich zu bewegen. Oder versuchen Sie mal, wie Sie darauf reagieren, wenn jemand etwas von Ihnen will. Wenn jemand zu Ihnen spricht, Sie auffordert, dies oder jenes zu tun. Es ist eine sehr interessante Erfahrung. Ich wünsche sie Ihnen. Die Atemnot als ein Symptom, das wunderbarerweise auch ein gutes Mittel kennt. Es ist das Mittel Morphium. Und das kann etwas ganz Tolles, das kann die CO2-Schranke im Gehirn heruntersetzen. So, der Mensch hat noch Atemnot, aber er empfindet sie nicht mehr. Und so sind wir auch gleich schon bei den Schmerzen, weil das wirkt wunderbarerweise bei beidem. Die Schmerzen sind ein ganz dicker Batzen, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar, weil die Menschen schon so lange damit gehen. Ich habe Menschen getroffen, die habe ich gefragt, haben Sie Schmerzen? Oh, nö, es geht. Aber ich habe ihnen angesehen, dass da noch viel, viel Luft nach oben ist. Aber die sind gewöhnt an ihre Schmerzen. Und wenn es dann auf einmal besser wird, dann fühlen die sich wie in einem neuen Leben. Schmerz schränkt ein. Nicht mehr bewegen. Man kann nicht mehr sprechen. Man kann sich nicht mehr mitteilen. Zumindest nicht mehr so, wie man es gewohnt war. Gegen den Mythos Morphin habe ich oft zu kämpfen. Die Sucht, die da im Raum steht, oder die Atemdepression. Unsere Menschen im Hospiz erleben sie nicht mehr ihre Sucht. Ein großes und weites Feld unserer Aufgabenbereiche ist die Beobachtung von Schmerz. Darauf werden wir sehr gut geschult in unseren Zusatzausbildungen, die Dokumentation und die Therapie der Schmerzen. Anhand des Schmerzes möchte ich mit Ihnen noch einmal diese Dimensionen des Leides durchgehen. Da ist der physische Schmerz. Der bringt das soziale Leid mit sich. Ich kann mit niemand reden. Oder das spirituelle Leid. Ich kann diesen Schmerz nicht einordnen. Warum? Warum tut Gott mir das an? Und dann auch schon die Angst davor. Wir haben dafür den Begriff des Total Pain, der vollkommene Schmerz, der totale Schmerz. Das könnten wir auch anwenden auf Unruhe und Angst. Wenn ich nicht zur Ruhe kommen kann, nicht schlafen kann. Vielleicht habe ich niemanden, mit dem ich sprechen kann über das Unbewältigte oder über das Ungelebte. Hätte ich doch. Oder die Fragen, geht mein Lebenskonzept auf? Trägt mich mein Glaube? Ist es auch wirklich wahr? Oder die Angst vorm Sterben, die Traurigkeit, die Wut darüber, dass ich jetzt gehen muss, dass ich all das, was ich noch vorhatte, nicht mehr machen kann. Der Abschiedsschmerz. Ich muss die zurücklassen, die ich liebe. Ich muss ihnen Schmerz zufügen. Wenn nichts mehr zu machen ist, kann man immer noch viel tun. Wunderbar ist im Hospiz Elias, dass es eine sehr enge Zusammenarbeit gibt zwischen Ärzten und Pflegekräften. Den einen Satz habe ich ein bisschen umformuliert. Nicht der Tod, sondern das Sterben ist das, nicht nur das Ende des Lebens. Das Sterben ist ein Teil des Lebens. Gute Medizin hilft einem Menschen, sein Leben und sein Sterben zu meistern. Und jetzt das, was ich so gerne tue, womit ich meinen Arbeitstag füllen darf. Palliativ Care, palliative Pflege. Es ist so herrlich, es ist so individuell, so kreativ, weil der Patient selbst bestimmt den Ablauf, er bestimmt, wo es lang geht, er bestimmt, was er will und was er nicht mehr will. Mundpflege nach Geschmack. Wie oft habe ich schon einen schönen Riesling in eine Mundpflegeflasche gegeben? Die Körperpflege ganz und gar nach Bedarf. Hat derjenige jetzt gerade die Kraft oder nicht? Möchte er selbst noch etwas tun? Mag er sich pflegen lassen von mir? Verwöhnen lassen, mal ganz in Ruhe genießen. Die Lagerung nach Symptomatik, wo tut's gerade weh? Und auch mal das Risiko eingehen, dass ein Dekubitus, ein Aufliegen schlimmer wird. Einfach weil dieser Mensch jetzt gerade still liegen will und sich nicht drehen lassen will. Aromatherapie ganz nach Vorliebe. Gespräche nach Wunsch. Will ich nicht. Das Bewegen nach Vermögen. Vielleicht möchte manchmal noch jemand mit dem Rollstuhl spazieren gefahren werden. Wir hatten mal eine Patientin, die hat beim Frühstück am Frühstückstisch rausgelassen, dass sie so gern schnelle Autos gefahren ist. Die Dame war über 80 Und sie hat uns berichtet, dass sie sich an der Ampel immer Rennen geliefert hat mit den jungen Männern von der Ampel nebendran. Wer fährt als erster los? Und da saß sie da so versonnen. Ich möchte so gern noch mal in einem schnellen Auto sitzen. Und wir haben ihr einen Maserati besorgt. Mit Fahrer allerdings. Das Feiern, je nach Anlass. Wir haben einmal eine Hochzeit gefeiert im Hospiz Elias. Die beiden waren dann noch 14 Tage verheiratet. Wir haben auch schon das Versterben eines Menschen gemeinsam gefeiert mit Anstoßen und einem Glas Sekt mit den Angehörigen. Es hat wunderbar gepasst. Das Essen und das Trinken habe ich schon erwähnt. Es soll zum Genuss da sein, nicht mehr zum Ernähren. Ich denke an den vergangenen Sommer im Hospiz Elias. Wir hatten eine sehr junge Patientin bei uns, die in eine italienische Familie eingeheiratet hatte. Wir hatten quasi einen italienischen Sommer. Was passiert nun kurz vor dem Eintritt des Todes? Die Atmung verändert sich. Der Puls ist kaum mehr fühlbar oder er schlägt ganz, ganz schnell. Die Haut beginnt sich zu verändern. Wir sprechen von einer Marmorierung. Das ist so, wie wenn unser einer so mal ganz, ganz doll friert. Oder die Haut ist ganz blass. Es kommt zu Störungen der Ausscheidungen. Dabei beim Nachdenken über dieses Thema, über diesen letzten Übergang, fand ich so bezeichnend, dass die Geburt eines Menschen final ausgelöst wird von der Hypophyse des Kindes durch Hormonausschüttungen. Das Kind sagt quasi, ich bin soweit. Viele große Philosophen und Theologen behaupten auch, dass das Sterben eines Menschen ein Moment der Freiheit ist. Manche bezeichnen es sogar als den absoluten Freiheitsakt. Diesen Moment zu sagen, und jetzt gehe ich. Ich habe es einmal erlebt, dass eine Patientin, von der ich wusste, dass sie alleine gehen möchte, den Moment abgepasst hat, wo ihr Mann mit ihrer Tochter, mit ihrer gemeinsamen Tochter telefoniert hat. In diesem Gespräch habe ich gehört, ja, ich gehe jetzt, du bist ja dann in einer halben Stunde da. In dieser halben Stunde ist diese Patientin verstorben. Es gibt wohl da eine Zeitspanne, eine Möglichkeit für jeden Menschen, wo es noch ein Aussuchen gibt. Jetzt, nachher. Ich warte noch auf den oder ich warte, bis sie alle weg sind. Ich hatte mal einen Polizisten im Nachtdienst zu betreuen, der konnte nicht mehr sprechen, der war ganz weit weg. Und doch hat er mich mit der Kraft seiner Seele rausgeschickt. Er hat mir zu verstehen gegeben, geh. Und genauso ist es manchmal so, dass ich in meinem Dienstzimmer sitze, ist ja auch oft nachts, und ich habe so das ganz tiefe Empfinden, komm mal. Also die Menschen suchen es sich aus. Was passiert dann, wenn der Mensch verstorben ist? Im Hospiz Elias gibt es nochmal eine komplette Pflege. Der Körper des Verstorbenen wird eingeölt. Es ist etwas, was ich persönlich sehr, sehr gerne tue, um diesem Menschen noch einmal Ehre zu erweisen, Respekt zu zeigen vor seinem Lebensweg. Wir besprechen oft schon im Vorfeld die Wunschkleidung. Was möchte dieser Mensch tragen? Ob jetzt den weißen Smoking oder das Abschlussballkleid oder das kleine Schwarze oder was auch immer. Das Zimmer wird schön gestaltet mit den Dingen, die zu diesem Menschen gehören. Und es darf sich Ruhe gegönnt werden, Das ist der große Vorteil gegenüber den Krankenhäusern, wo dann verstorben, zugedeckt in den Keller. Der Verstorbene im Hospiz Elias bleibt in seinem Zimmer und die Menschen, seine Angehörigen und auch wir haben Zeit für den Abschied. Der Abschied ist in Rituale gehüllt. Einfach deshalb, weil die Worte nicht mehr zuständig sind und weil Rituale und Symbole etwas sagen können über das Unsagbare. Und um im Jahr ca. 100 Menschen zu begleiten, braucht auch ein Hospizteam Rituale. Dazu gehören bei uns das Anzünden eines Lichtes an der Zimmertür des Patienten, sodass jeder im Haus auf dezente Weise merkt, da liegt ein Verstorbener. Wir haben einen Gedenkplatz mit einem Kondolenzblatt, wo sich auch jeder eintragen kann, und eine Glasscheibe, auf die mit Glycerin und Sand der Name des Patienten geschrieben wird, der dann so langsam in eine darunterliegende Schale wieder abrieselt. Aber ich möchte nicht stehen bleiben an den Ritualen eines Hospizes. Ich möchte Sie ermutigen, wieder Abschiedsrituale zu feiern. Die kleinen wie die großen. Und das würdige und bewusste Begehen eines Abschieds dient dem Leben. Das ist das mit den Blumen vorhin, ne? Ein guter Abschied trägt weit. In unserem Land und in unserem Volk ist seit dem Schrecken des Krieges die Abschieds- oder die Trauerkultur fast verloren gegangen. Früher wurden die Menschen zu Hause aufgebahrt, das ganze Dorf konnte nochmal vorbeiziehen an demjenigen. Die Familie hatte 3 Tage Zeit, sich zu verabschieden. Und es geschieht auch etwas in dieser Zeit. Ich habe vor kurzem eine Patientin begleitet, deren Tochter war ganz nah dran. Und die hat sich direkt nach dem Versterben nochmal zur Mama so ein bisschen ans Bett gelegt und hat auch die darauf folgende Nacht nochmal in ihrem Zimmer geschlafen. Und an dem zweiten Tag sagt sie dann, oh, ich glaube, jetzt ist meine Mama gegangen. Also so schnell geht es auch nicht. Es braucht eine Zeit des Vollziehens. Ich habe Ihnen noch ein Bild mitgebracht, das mir persönlich viel bedeutet. Es sind die 7er-Schritte. Und wenn Sie sich diese Ellipse einmal anschauen, wenn Sie in 7er-Schritten so durch Ihr Leben gehen, dann wird es dann doch zum Schluss rund. Das große Geheimnis liegt wohl beim Sterbenden selbst. Es entzieht sich uns genauso wie der Eintritt in die Welt. Diese Phase da oben mit den gestrichelten Linien ist uns verborgen. Es bleibt aber die Hoffnung und das Vertrauen, dass uns dort liebende und sorgende Arme empfangen und dass uns auch der Übergang heraus aus unserem uns bekannten Leben gegeben wird, genauso wie unser erster, das Hereinkommen in das Leben. Alles, was in unserem Leben wirklich bedeutungsvoll ist, das können Sie jetzt mal so gedanklich an sich vorbeiziehen lassen, das bleibt ein Geheimnis. Es ist das Werden, das Wachsen, das Lieben, das Vertrauen, das Hoffen, das Glauben und auch das Sterben. Der Tod treibt das Leben auf die Spitze. Das, was für das Sterben gilt, das gilt auch für das Leben. So wie ich einmal sterben möchte, so sollte ich mein Leben gestalten. Möchten Sie, dass Ihr Leben, Ihr Sterben geprägt ist von Gelassenheit, von Frieden, von Zustimmung? Dann lassen Sie Gelassenheit und Frieden in Ihr Leben einziehen. Und fangen Sie am besten heute damit an.
Und damit bist du im Grunde genommen schon begleitend zum zweiten Teil unseres Themas gekommen. Was kommt vor dem Tod? Ganz viele beeindruckende Informationen und Antworten auf die Frage, wie geht schöner sterben, haben wir eben gehört. Und ich möchte aber noch kurz mit dir zusammen, Susanne, auf die Frage eingehen, was kommt vor dem Tod? Und da möchte ich noch einmal kurz die Bibel zitieren, und zwar den auch bei dir in deinem Vortrag angesprochenen Vers 12 aus dem Psalm 90, den Luther wie folgt übersetzt hat: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die anderen, es gibt andere Übersetzungen, die das nochmal anders übersetzen. Man sieht es hier: endlich zur Besinnung kommen, aus der Hoffnung für alle, zur Einsicht kommen, aus der guten Nachricht, oder in der Übersetzung Neues Leben heißt es weise werden. Und wenn man versucht, diesen Text, den hebräischen Originaltext wörtlich ins Deutsche zu übersetzen, dann heißt er: so lehre uns unsere Tage zu zählen, so wollen wir das Herz hinführen zur Weisheit. Das hebräische Verb für hinführen, bringen, lässt sich kaum genau ins Deutsche übersetzen. Darum auch diese ganz unterschiedlichen Übersetzungen. Das weiß ich im Übrigen durch die dankenswerte Mithilfe unserer ausgesandten Theologiestudentin Corinna Fink, die mir dabei geholfen hat. Aber egal, ob wir nun klug werden oder zur Besinnung, zur Einsicht kommen oder weise werden lesen, offensichtlich kann uns der Blick auf unser irdisches Ende Hilfe für unser jetziges Leben geben. Und als Christen sollte dieser Blick ein freudiger sein, denn die Aussichten auf das, was danach kommt, sind ziemlich schön. Die Annahme der Endlichkeit unseres Lebens hilft uns, Dankbarkeit, Demut und Ehrfurcht vor und für unser Leben zu lernen. Ich weiß, das sind alles so Dinge, die mittlerweile in unserer Gesellschaft einen fast negativen Klang haben, aber eben auch immer wieder in der Bibel und von Gott gefordert werden. Und umso länger ich lebe, umso klarer wird mir, dass Gott damit völlig recht hat. Und nur weil wir in einer Gesellschaft leben, die scheinbar solche Werte ablehnt oder als unwichtig bewertet, heißt das nicht, dass sie es auch wirklich sind. Im Gegenteil. Wenn jede und jeder von uns mit liebevoller Dankbarkeit, mit Demut und mit Ehrfurcht lebt, dann verändern wir diese Gesellschaft automatisch und fangen mit Gottes Himmelsreich tatsächlich schon hier und heute in unserem Leben an. Und das wiederum hat Auswirkungen auf unser Sterben und unseren Tod, wie wir eben gerade von dir, Susanne, gehört haben. Wir beide haben in der Vorbereitung gemerkt, dass es auf die Frage, was kommt vor dem Tod, eigentlich nur eine Antwort gibt, nämlich das Leben, oder?
Das Leben, ganz genau. Im Angesicht des Todes wird das Leben intensiviert. Und jede Krise stellt mir die Frage: Was willst du wirklich? Und das Sterben ist die letzte große Krise. Also kümmern Sie sich um Ihr Leben.
Leben Sie es jetzt.
Leben Sie es jetzt.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Rückfragen an die Predigt. Sind einige gekommen? Die erste: Wo bleibt Jesus im Hospiz bei den Sterbenden?
Der Herr ist bei den Seinen. Der Herr ist bei den Seinen. Im Hospiz Elias, das Hospiz Elias ist nicht konfessionsgebunden. Also es dürfen auch Muslime werden bei uns begleitet. Da kommt dann der Imam. Also wir versuchen, das nicht zu drehen. Wir lassen die Menschen auf ihrem Weg Begleitung. Aber der Herr ist da. Der Herr ist da.
Die nächste Frage ist ähnlich. Was hat für Sie Ihr Glaube mit Sterbebegleitung zu tun? Was hat Sterben mit Jesus zu tun?
Ich möchte das auch wieder so beantworten wie unser Schlusssatz. Ich möchte mit Jesus leben, und damit hat er für mich auch mit meinem Sterben zu tun. Und ich begleite Menschen, es ist meine Lebensaufgabe, und so ist er mit mir, wenn ich jemanden im Sterben begleite.
Und vielleicht noch ergänzend, Jesus hat den Tod überwunden, hat uns die Aussicht auf etwas nach dieser Tür, nach diesem Tunnel, nach diesem Übergang gegeben. Und ich weiß nicht, also aus den Vorgesprächen habe das so wahrgenommen. Ich glaube, ohne diese Aussicht hättest du, glaube ich, auch gar nicht die Kraft, das zu tun. Oder?
Ja.
Also das ist quasi so sehr miteinander verbunden, dass du gar nicht mehr extra darauf hinweist.
Ja, ja, das ist richtig. Ich habe einmal eine schöne Begegnung mit einer Patientin gehabt, die hat geklingelt und gesagt, Schwester, ich kann nicht mehr. Und da sage ich zu ihr, Sie müssen nicht mehr. Und da sagt sie, echt nicht. Und dann sagt, nee, Sie müssen nicht mehr, Sie dürfen gehen. Ich freue mich doch schon so auf den Himmel.
Auch wenn schöner Sterben der Wunsch ist, sterben manche Menschen sehr schwer. Keine Versöhnung, schweres Leben, Verbitterung. Wie kann ich da helfen, wo jegliche Hilfe abgelehnt wird, wird hier gefragt.
Also wenn der Sterbende die Hilfe ablehnt.
Können Sie nicht helfen. Es gibt dann keine Hilfe. Ich kann es nur anbieten. Ich habe schon Menschen begleitet, die auch jegliches Schmerzmittel abgelehnt haben, die unter extremster Atemnot und unter extremen Schmerzen verstorben sind. Aber es ist das Recht dieses Menschen, auch sein Leben so zu Ende zu bringen, wie er gelebt hat. Ja, es gibt Situationen, da gibt es keine Hilfe, weil sie nicht angenommen wird. Auch das gilt für das Leben, genauso wie für das Sterben.
Der Umgang mit dem Tod, was tut man, wenn ein Mensch immer wieder Selbstmordgedanken hat? Nicht unbedingt ein Hospizthema, aber ein Thema mit Sterben.
Es ist auch im Hospiz ein Thema, wir teilen das dann. Ne? Mhm. Die Gedanken an einen Selbstmord entstehen oft aus der Frage, wie kriege ich meine Schmerzen in den Griff? Wenn diese Hilfe gegeben ist und ich frage dann nochmal nach, dann ist dieser Gedanke oft nicht mehr da. Also wenn die Symptome gut kontrolliert sind, wenn es hilft, wieder Ruhe zu finden und ins Nachdenken zu kommen, ist dieser Gedanke im Hospiz zumindest nicht da.
Und das ist jetzt wirklich nur eine ganz, ganz vage Versuch, da ein bisschen Hilfe zu geben. Meine persönliche Erfahrung ist die, oder ich fange mal kurz anders an, wir haben am Donnerstagabend einen sehr schönen Film über C.S. Lewis gesehen, der ganz gegen Ende seines Lebens sich in eine Frau verliebt und diese Frau stirbt dann an einer unheilbaren Krebskrankheit. Und er beschreibt die Trauer, die danach ist, als eine unendliche Dunkelheit, in der nichts ist, kein Licht, kein Geräusch, gar nichts. Und so in etwa fühlt es sich an, wenn man kurz davor ist. Ich musste das schon mal erleben in meinem Leben. Und diese Dunkelheit ist wirklich nicht ertragbar. Und wenn man an diesem Punkt ist, vor 5 Jahren hat Robert Enke sich das Leben genommen, wenn jemand so wie er diesen Suizid so plant, dann, ich finde es großartig, was seine Frau heute macht. Sie konnte das nicht verhindern. Wenn jemand diese Dunkelheit so empfindet, dann hat er eine Klarheit und eine Entschlossenheit und dann wird er das auf eine Art und Weise tun oder sie auf eine Art und Weise tun, die für die Umwelt so gut wie nicht spürbar ist. Es ist so. Es tut tierisch weh, das klarzukriegen, was konnte ich tun? Du konntest nichts tun. Der Robert wusste genau, was er tut und er hat genau das geplant getan. Daneben gibt es aber ganz viele Menschen, die im Grunde so ähnlich wie wir im Hospiz auch, die Schmerzen haben, die eine ganz große Not haben, die wirklich glauben, da gäbe es keinen Ausweg, die aber eigentlich nicht diese Entschlossenheit haben. Und wenn Ihnen solche Menschen oder so ein Mensch begegnet, dann ist es schon ganz, ganz wichtig, immer zu signalisieren, ich bin da. Manchmal habe ich in solchen Gesprächen auch schon gedacht, ich scheue dir jetzt einfach mal ein paar, damit du aufwachst, damit du endlich rauskommst, damit du endlich kapierst, du bist nicht alleine. Und da mache ich den Bogen wieder zu. In diesem Film hat C.S. Lewis dann irgendwann in einer Nacht, stand er auf und beschrieb diese Dunkelheit und dann sagt er, und dann war da plötzlich ein Geräusch. Ich wusste noch nicht mal, ob es ein Mensch ist, ob es ein Tier ist. Ich wusste nicht, wo es herkam, aber mir war klar, ich bin in dieser großen Dunkelheit nicht alleine. Und so einen Moment hatte ich damals auch und der hat mich zurück ins Leben geholt. Und solange Sie dieses Zeichen geben können, tun Sie es, aber machen Sie sich bitte danach nicht den Vorwurf. Der Mensch, der sich entschlossen hat, es zu tun, Sie werden es nicht spüren, selbst wenn die ganz nah dran sind. Es ist leider so. Ganz schwieriges Thema, Suizid.
Und die letzte Frage. Die aktive Sterbehilfe wird zurzeit sehr diskutiert. Wie geht man im Hospiz Elias damit um? Und wie ist dies aus christlicher Sicht zu bewerten?
Jetzt hätten wir noch mal einen ganzen Vormittag
machen
vor
wir noch
uns,
eine Predigt. Ne? Ja, wir machen noch einen zweiten anders hinten dran.
Zweite Runde.
Thema Sterbehilfe. Kurz wenigstens.
Ganz kurz. Ich erzähle vielleicht eine ganz kleine Geschichte dazu. Und zwar habe ich sie vor kurzem gelesen. Es ging um einen Schmetterling, der sich gerade versucht hat, aus seinem Kokon herauszuarbeiten. Dann hat ein mitfühlender Mensch gedacht, der quält sich aber, da muss ich nachhelfen. Und hat diesen Kokon aufgeschnitten. Was war das Resultat? Dieser Schmetterling war für sein Leben gezeichnet, er konnte sein Leben lang nicht fliegen. Im Hospiz Elias gibt es keine aktive Sterbehilfe, weil wir der Überzeugung sind, der tiefen Überzeugung sind, dass das Leben sich vollendet und dass es erst vorbei ist, wenn es vorbei ist. Dass ein Leben rund wird und dass es dazu wirklich jeden Schritt braucht.
Ich möchte dazu noch kurz ergänzen. Unser Bundestag, ja, am Donnerstag wurde debattiert zu diesem Thema. Ich habe die Tagesthemen abends da mit Thomas Roth gesehen in der ARD. Der Thomas Roth interviewte Franz Müntefering, der jetzt in den letzten Monaten seine todkranke Frau bis zum Schluss begleitet hat. Und Thomas Roth wollte ihm eigentlich ständig so sagen, ja, aber so ein bisschen Sterbehilfe ist doch eigentlich auch ganz gut und so. Und Franz Müntefering ließ sich da gar nicht drauf ein, sondern antwortete, das ist jetzt nicht wortwörtlich, er antwortete in dem Sinne, warum? Wir haben doch alle Sterbehilfe, die meisten von uns. Wir haben Familien, wir haben Freunde, wir haben Ärzte, wir haben Hilfe. Wir müssen dieses Hilfesystem ausbauen. Die Palliativnetze müssen ausgebaut werden. Das ist Sterbehilfe. Das ist Hilfe beim Sterben und nicht Hilfe zum Tod. Und da hast du ganz klar gesagt in den Vorgesprächen, das lehne ich grundweg ab. Und ich glaube da, also ich schließe mich dem völlig an und ich glaube, dass das auch absolut in Gottes Sinne ist.
Vielen Dank.